Gut, dann herzlich willkommen zum Datengarten Nummer 82 hier aus den Räumen des Chaos Computer Clubs Berlin. Wir haben heute zum Thema Wahrheit und Technik. Dazu haben wir uns einen ganz besonderen Referenten eingeladen, Martin Wolf. Hallo.
Dankeschön.
Wir zeichnen heute wieder auf und wir streamen auch. Daher, wenn ihr Fragen habt, habe ich hier so ein Zuschauermikrofon und damit komme ich dann einfach zu euch, damit dann nachher auf der Aufnahme auch die entsprechende Frage zu hören ist. Und nun wünsche ich euch allen viel Spaß mit Wahrheit und Technik und Martin Wolf.
Ja, danke schön. Das Thema ist ja, es ist komisch. Es geht mir auch so. Ich fühle mich wohl, wenn es euch auch so geht. Das braucht also am Anfang einen Disclaimer. Dann werde ich eine Einleitung machen und in die Materie einsteigen und schauen, wie weit wir mit der Zeit kommen, um den The Good Stuff ein bisschen im zweiten Drittel drinne zu lassen. Und wenn das zu viel wird, breche ich ab und wir gehen in die Diskussion, ins Gespräch. Um deutlich zu machen, warum ich diesen Vortrag halte. Nein, ich mache erstmal die Disclaimer, das ist noch schöner. Also es ist ein Experiment. Ich komme aus einer Zunft, die keine technische ist. Das wird ganz viele Missverständnisse geben. Das ist mir bei einer Diskussion in der Vorbereitung aufgefallen. Wenn ich zum Beispiel von Ontologie spreche, dachte ich immer, hatte ich so ein bisschen Horror. Okay, Ontologie, das kriege ich nie erklärt. Und dann sagte mir ein Freund, naja doch, das ist doch ganz einfach. Und dann erklärt er mir Ontologie und dann stellte ich fest, oh Gott, das ist ja was ganz anderes. Ich habe festgestellt, Informatiker nutzen dieses Wort, ich weiß auch seit 1990, ich habe da nachgelesen, anders als ich es nutzen würde. Da wird es ein paar dieser Missverständnisse geben, die werden wir vermutlich erst unterwegs entdecken. Also wenn es zu viel Unklarheit gibt oder Chaos, kurz Fingerzeig und dann gucken wir, ob Aufklärung möglich ist. Und wenn nicht, dann bleibt es bei der Zumutung und wir finden das später raus. Ich habe keine Folien, ich habe nur eine einzige Sache mitgebracht. Das ist so mein jüngstes Bashing-Projekt. Da werde ich ein bisschen Zeit und Liebe investieren, das auseinanderzunehmen. Das werde ich hier auch andeuten. Es macht aber fantastisch gut deutlich, warum sich diese Überschrift auch so lohnt und warum das so Sinn macht. Folien sind schwierig, sobald ich sowas wie einen Wahrheitsbegriff habe. Also Wahrheit visuell abzubilden. Ich könnte jetzt viel darüber erzählen, sagen, okay, Wahrheit ist eine Lichtmetapher, ist immer transparent und ist alles richtig, bringt aber nichts. Also lässt sich visuell nicht darstellen. Es gibt also keine Folien. Es gibt nur das gesprochene Wort. Ich versuche langsam zu sprechen. Wenn ich zu schnell werde, mich bitte ausbremsen. Und sonst zwischendurch kleine Verständnisfragen kriege ich gemanagt, große Verständnisfragen nicht. Da bitte ich um Verständnis, wenn ich dann sortiere. Ansonsten gibt es eine weitere Zumutung. Es gibt, ich nutze viele Wörter, die haben sich verändert. Also ich komme aus einer Wissenschaft, die ich sehr mag. Da sind bestimmte Begriffe wie Wahrheit nicht so fix. Die sind so variabel, die haben sich im Laufe der Zeit verändert. Dazu gehört Wahrheit, dazu gehört Geist, dazu gehört Echo. Dazu gehört Natur, Theorie. Und ich habe häufig die Erfahrung gemacht, es macht ein Missverständnis, wenn man die Teile irgendwie als stationär denkt. Das wird deutlich werden, wenn ich nahe erzähle. Aber wenn ich dann Wahrheit mal so und mal so nutze, dann hat das seinen Sinn. Das ist nicht immer dasselbe. Es hat immer denselben Anspruch, aber es ist nicht dasselbe in der Verpackung drinne. Ja, und warum ich das Ganze als Vortrag mache? Weil es ein Spannungsverhältnis gibt, man könnte auch sagen eine ausgewachsene Feindschaft, zwischen Technik und Pädagogik. Ich werde ein Stück weit Pädagogik stellvertretend für Wahrheit nehmen, ich lasse das nachher sein, weil Pädagogik all diese schönen Dinge tut, die wir mit Wahrheit verbinden. Pädagogik macht so moralische Gesetze, also wie sollen die Menschen sein, wie sollen sie sich verhalten, machen einen natürlichen Menschen, ab und zu machen sie auch sowas wie Naturschutz, das ist auch ein Naturbegriff, also es muss alles heil bleiben, es muss möglichst ganz bleiben, gesund ist ganz wichtig. Gesund ist ja auch irgendwie so ein versteckter Maßstab, der sagt, es soll irgendwie so bleiben, wie es richtig ist. Also wie es wahr ist und so weiter. Also Pädagogik ist fantastisch und es gibt eine wunderbare Feindschaft zwischen Pädagogen und Technik. Man muss nur mal versuchen, an der Schule irgendwie über Handys sich zu unterhalten. Oder man liest eine Studie. Naja, zumindest das, was behauptet, eine Studie zu sein. Ich habe an die Wand geworfen, die Veranschaulichung. Das ist eine Ergebnispräsentation, die ist vor ziemlich genau einem halben Jahr rausgekommen. Diese Ergebnispräsentation behauptet, es gäbe eine Studie. Die ist groß durch die Presse gegangen, so ganze Bundesministerien fokussieren sich jetzt darauf. In dieser Studie steht, ihr müsst nicht alles lesen, Technik ist böse. Da steht da nicht so ganz wörtlich drin, aber fast, ich werde das veranschaulichen. Das ist großartig und das ist exemplarisch und symptomatisch für eine ganze Zunft. Also es gibt großes Unbehagen, das ist die wohlwollende Variante. Großes Unbehagen, wenn man einem Pädagogen Technik vorhält. Technik, wie bringe ich eigentlich Kinder und Technik zusammen? Also dieses Heiligtum Kinder, der perfekte Mensch, Unschuld, alles ist rein, alles ist gut. Und dann kommt so die böse Technik und dann tut die Technik ganz böse Dinge mit den Kindern. Das hat seinen Grund. Das ist aber, was wir im Vortrag ein Stück weit erforschen werden und auch in der Diskussion. Man muss sehr weit zurückgehen und sehr weit, mein zeitlich, sehr, sehr weit, um zu gucken, was da eigentlich schiefgegangen ist. Und eines der Ergebnisse wird sein, dass wir in der Tat keine Kultur von Technik haben. Das ist so eine These, mit der ich arbeite. Wir haben kein, wenn wir uns ein Kunstwerk anschauen, ein Gemälde, Mona Lisa, da gibt's Bücher drüber. Da gibt's eine ausgefeilte Sprache, da gibt's Theorie, was Kunst ist, da gibt es ganz viel Wissen, wie wir das beschreiben müssen, da gibt es ganze pädagogische Lehrbände, wie wir Kunst den Kindern nahebringen. Also es gibt eine uralte Tradition, Kunst zu vermitteln und pädagogisch und wahrheitstechnisch zugänglich zu machen. Für Technik gibt es das nicht. Fast nicht. Ich behaupte, also immer wenn ich sage, gibt es nicht, meine ich so 85% aufwärts, 15% Fehlertoleranz. Gibt es nicht. In dem Fall, glaube ich, ist die Zahl größer. Und das hat seine Gründe, die wir ein Stück weit zurück erforschen müssen. Weil es das nicht gibt, hassen Pädagogen Technik. Oder sie haben Angst vor ihnen. Es gibt eine große Technikfeindlichkeit im westlichen Raum. Deutschland ist da besonders gut drin. Ich möchte das veranschaulichen, wie sich das kenntlich macht. Also die Blick-Studie. Das ist die offizielle Ergebnispräsentation einer Studie. Man schaue sich einfach nur die ganzen Symbole und Icons und von Ministerien und Supportern und so weiter. Das ist ernst gemeint. Also die meinen das wirklich ernst, was da steht. Die meinen, dieses Ergebnis, die Studie ist bis heute nicht veröffentlicht. Also sie gibt es nicht. In meinem Verständnis, wenn man eine Studie gemacht hat und die ist nicht veröffentlicht, dann gibt's die Studie nicht. Das Verständnis ist nicht konsensfähig, wie ihr sehen werdet. Blick hat veröffentlicht Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz und Kommunikation. Gibt's ganz viele Sachen. Ich habe sehr lange gebraucht, übrigens überhaupt diese Ergebnispräsentation zu finden. Also ich musste da, glaube ich, eine Stunde richtig alles durchklicken. Also, wir sind Fans der Digitalisierung. Das iPhone hatte 10-Jähriges. So. Ergebnisse im Überblick. Mich persönlich macht diese Folie schon misstrauisch. Macht aber nichts. Damit haben sie es evaluiert. Was haben sie gemacht? Jedes Kind muss regelmäßig zur Untersuchung. Das sind die U's. U für Untersuchung. Und je kleiner die sind, umso häufiger. Und die haben dann bei diesen Untersuchungen den Eltern Fragebögen hingelegt. Und dann diese Fragebögen ausgewertet. Nicht schlecht, auch nicht gut, aber immerhin kann man machen. Das sind so die Ergebnisse. Jetzt kommen die Ergebnisse. Das, wie gesagt, das ist ernst, das haben die Ministerium so vorgestellt. Also, signifikante Zusammenhänge. Futter- und Einschlafstörung der Säuglinge, wenn die Mutter während der Säuglingsbetreuung parallel digitale Medien nutzt. Ich halte sowas für sehr mutig, wenn man das ein bisschen durchdenkt. Da muss man nur drei Gedanken drauf haben. Es ist sehr, sehr mutig, sowas zu behaupten. Also vor allem, wenn man sich überlegt, digitale Medien, wie lange gibt's die? So 10-jährig ist das iPhone, das iPad ein bisschen jünger, die Serien. Also so, dann kommen die weiter zu interessanten Ergebnissen. Es gibt eine motorische Hyperaktivität bei Smartphone-Nutzung länger als 30 Minuten oder bei Fernsehdauer. Bei Fernsehen ist es übrigens sehr gut untersucht. Die sind ganz stolz darauf, dass sie dreieinhalbmal höhere Literaturprävalenz haben, also das besser untersucht haben. Sie kommen auf Konzentrationsstörungen, sie kommen auf Sprachentwicklungsstörungen. Wenn jemand Bingo spielen will, nur zu. Also wir haben hier das vollständige Bullshit-Bingo dabei. Man kann zeitnah, es wird nichts ausgelassen. Mein persönlicher Liebling kommt gleich. Das hier ist mein Liebling. das ist groß im Ministerium vorgestellt. Das nennt sich Wissenschaft. Ne? Also was steht da? Da steht, die Dauer der digitalen Mediennutzung führt, das soll eine Kausalität ja implizieren, zu mehr Süßigkeiten und zu mehr Süßgetränke. Und das führt zu BMI. Damit ist nicht das Bundesministerium des Innern gemeint. Wissenschaftler, ne? So. Vielleicht sollte man Menschen das Verhältnis von Korrelation und Kausalität nochmal erklären, insbesondere wenn sie Wissenschaftler sein wollen. Aber das ist groß durch die Presse gegangen. Also was hier so albern aussieht, das ist durch alle Medien, durch alle Leitmedien und die anderen auch durchgejagt worden. Jede erdenkliche Störung, die man sich so ausdenken kann, haben die gefunden und sie wird verursacht durch irgendwas mit Smartphone-Nutzung. Was das ist, sei dahingestellt. Dann gibt's noch eine andere Folie. Ich springe jetzt ein bisschen. Wo ist die denn? Das hier. Nochmal, das meinen die ernst. Das steht dann da, also Biken statt Liken. Paddeln statt Datteln. Also, ja. So, also das wurde präsentiert. Die Studie gibt es nicht. Trotzdem haben sich alle Medien mit Begeisterung darauf gestürzt und gesagt, Internet, Digitales, Technik im Allgemeinen ist gefährlich, ist böse. Das ist also der Hintergrund, warum ich sowas mache wie Wahrheit und Technik, um mal zu schauen, was da eigentlich passiert. Ich habe keine Definition von Technik. Ich mag auch keine Definitionen, weil die selten weiterhelfen. Dann definiert man etwas ganz schön, scharf, hat das klar. Und sobald man es einsetzen will, merkt man, man das so scharf definiert, dass es gar nicht mehr woanders hinpasst. Psychologen lieben dieses Hobby. Die haben mal, ich hatte so ein Skript gelesen, da steht, es gibt 150 Definitionen von Aggression. Das ist mir so gut in Erinnerung geblieben, dass ich das seitdem immer wieder bringe. Und die helfen alle nicht weiter. Deswegen machen sich die Autoren dann an einer 151. Definition. Also die Schwierigkeit mit Definitionen, sie beschränken. Ich lasse Technik undefiniert, ich werde es aber beschreiben. Und es gibt eine Polarität zwischen Technik und Pädagogik. Und ich behaupte, das liegt an einem Wahrheitsbegriff, den die zugrunde liegen. Was das ist, machen wir. Wahrheit werden, habe ich ja schon gesagt, es gibt verschiedene Varianten von Wahrheit. Ich werde nachher so eine Art Zeitreise, sagen wir mal. Wir tun mal so, als ob wir uns verschiedene Zeiten in der Geschichte anschauen könnten, projizieren uns hinein und gucken uns, was haben die Leute eigentlich vor 1000 Jahren, vor 200.000 Jahren unter Wahrheit verstanden. Und die haben mir die ganzen Bücher niedergeschrieben, auf die wir heute so stolz sind. Und die haben ein ziemlich anderes Verständnis von Wahrheit. Ich kann allerdings sagen, was Technik nicht ist in meinem Sinne. Und zwar gibt es dieses Hobby, Technik zu erklären, Technik zu erklären als die Abfolge von Erfindungen. Das ist so wie Zählen. Das ist so Nachdenken für Anfänger. Da macht man zuerst kam das Rad und vielleicht kam erst das Feuer und dann das Rad und dann kam der Faustkeil und dann ging das immer so weiter. Und dann sagen die, Technik ist eine Genealogie, eine Abfolge, ein Zählen von Dingen. Das kann man machen. Risiko ist, für einen Menschen mit Hammer wird jedes Problem zum Nagel. Also Chronologien sind irgendwie einfach, das haben wir schon immer so gemacht. Wir haben festgestellt, wir können gucken, was war vorher, was war nachher. Dann reihen wir ineinander an, sagen super, das kommt nacheinander. Deswegen gibt es eine technische Entwicklung, die ist progressiv. Es gibt einen technischen Fortschritt. Und am Ende kommt mehr Technik raus, als am Anfang da war. Wir wissen dann zwar immer noch nicht, was Technik ist, aber es ist mehr geworden. Was Sie damit nicht erklären können, ist, warum es zum Beispiel lange Phasen von Nichtentwicklung gibt. Warum sich Technik nicht entwickelt hat. Oder wie bestimmte kulturelle Bedürfnisse mit Sprüngen in der technologischen Entwicklung zusammenhängen. Also das bleibt eine Schwierigkeit. Dafür arbeite ich sehr viel mit dem Begriff von Geist. Zum Glück weiß das auch niemand, was das genau ist, aber ich nutze das alltagssprachlich. Also wenn jemand von allen guten Geistern verlassen ist, dann ist es ungefähr dasselbe wie der Geist, der die Technik bewirkt. Und das ist schon die erste Idee, die etwas unter die Haut geht. Wir haben ja irgendeine Vorstellung davon, was wir realisieren wollen. Also das Ding hat sich nicht von selbst gebaut. Dieser Computer wurde in irgendeiner Weise entworfen. Es war eine Fantasie, es war ein Geist. Der hat sich irgendwie, da kommen so Blackbox-mäßig ganz viele Dinge rein und am Ende kommt Computer raus. Aber Konsens ist es erstmal kein Zufall. sondern es ist irgendwie vorausschauendes, planendes Handeln. Oh, der hat sich jetzt. Ich werde das auch gleich wieder wegmachen. Ich will das noch ein bisschen zum Genuss da lassen. Geist ist dasjenige, was auch Kultur bewirkt. Also auch wenn wir nicht genau wissen, was Kultur ist, wir gehen ja ins Theater, weil wir sagen, das ist irgendwie Genuss für den Geist. Also es ist irgendwie etwas, was uns gut tut. Deswegen machen wir das. Pädagogik ist die Wissenschaft oder die Einrichtung, die Disziplin, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, ganz viel Geist zu formen. Das ist der dezidierte Anspruch von Pädagogik. Hätten wir keinen Geist, wären wir irgendwie Tiere, dann wäre Pädagogik überflüssig. Dann könnten wir einfach Drill machen, könnten wir irgendwie Black Box, so Rattenexperimente. Also man kann ja einen Kindergarten wie so einen Rattenkäfig aufbauen. Würde funktionieren. Wir wüssten nur, es käme kein Geist raus, also es käme kein gebildeter Mensch raus. Und das deutet an, es gibt da im Untergrund irgendwelche Konzepte von Wahrheit, von Geist, von Mensch, die schwimmen da drin rum, die aber selten ganz klar sind. Technik ist in dem Sinn erstmal nur etwas, was auskristallisierter Geist ist, was sich irgendwie zeigt. Man könnte auch sagen, Technik ist irgendwie auskristallisierte Wahrheit. Auch das kann man behaupten, es ist nicht falsch. Es hilft mir nur nicht immer so weiter. Aber damit es ungefähr deutlich wird, in welchem Kontext diese Polarität besteht. Gut. Gehen wir mal ein bisschen in die tieferen Dinge rein. Also, was könnte Technik sein? Es gibt ein Zitat von Terry Pratchett, und der sagte, ich zitiere das mal zum Teil, das ist auf Englisch, and that's why it's always worth having a few philosophers around the place. One minute it's all about truth and beauty, and is beauty truth? And does a falling tree in the forest make a sound if there's no one to hear it? And then, just when you think they are going to start dribbling, one of them says, incidentally, putting a 30-foot parabolic reflector on a high place to shoot the rays of the sun at enemy ships would be a very interesting demonstration of optical principles. Das kommt aus Small Gods, Terry Pratchett. Ich kenne niemanden, der so präzise verschiedene Wissenschaften auf den Punkt bringt. Was hat er dargestellt? Der sagt, Mensch, es wäre doch eine super Idee, wenn wir etwas veranschaulichen. Ich habe da so eine Idee und ich baue jetzt mal einen Apparat, mit dem ich das veranschauliche. Das fällt unter die Bestimmung von Technik rein. Aber die Funktion dahinter ist eine völlig andere, als die wir heute kennen. Es geht nicht darum, etwas zu bauen, was uns hilft. Es ist kein Werkzeug. Es ist auch kein Mittel zu einem werktätigen Zweck. Es ist auch kein Prozess des Schaffens. Es geht nur darum, ich möchte mal zeigen, wie das funktioniert. Ich möchte mal schauen. Was da drin steckt, ist ein Begriff von Verstehen. Ich möchte etwas verstehen. Und moderne Technik, wie wir sie nutzen, und auch moderne Kultur von Technik, ist gerade deswegen so erfolgreich, weil die meisten nicht verstehen, was hier drin passiert. Also Technik, wenn sie funktionieren soll in einem modernen Sinne, ist dann gut, wenn sie nicht mehr verstanden werden muss. Sondern wenn wir nur noch als Auslöser das Ding bedienen und dann tut es das, was es machen soll. Das beste Beispiel, was ich kenne, ist der Lichtschalter. Ich muss einem Menschen nicht beibringen, was dahinter alles drin steckt. Das reicht, wenn ich ihm sage, hier drückst du drauf, guckst du, machst du, drück drauf, Licht. Das hat sowas von Kondition, von Behaviorismus, aber der Trick bleibt, ich muss es nicht verstehen. Damit unterscheidet sich Technik schon radikal von dem, was wir über Kunst wissen. Bei Kunst sagen wir müssen sie irgendwie verstehen. So, ich mache das jetzt mal zu, dass der Beamer nicht mehr... Technik zu verstehen ist kein kultureller Anspruch. Also unsere Kultur, wie wir sie heute in der breiten Basis kennen, wenn man sich heute diese Studie im Hintergrund anschaut, die ich vorhin sagt, wir müssen Technik nicht verstehen. Es gibt in meinen Augen eine sehr kleine Zielgruppe, die behauptet, man müsste Technik verstehen und die sagen dann kreativer Umgang mit Technik. Also die behaupten, ich guck mal, das ist interessant. Wofür kann ich denn das nutzen? Was steckt denn da drinne? Wie ist denn das aufgebaut? Aber das ist eine Minderheit. Das ist nicht die Idee von Technik in einem breiteren Sinne. Die meisten Menschen wollen Technik gar nicht verstehen. Und die meisten Pädagogen wollen Technik auch nicht verstehen. Verstehen und Technik sind nicht zwingend, sondern es muss funktionieren. Damit Technik aber funktioniert, muss ich ein bestimmtes Konzept dahinter gepackt haben, was Verstehen loslöst, was ich nicht mehr brauche. Also es reicht, wenn 2, 3 Leute, die das Ding bauen, verstehen, was da passiert ist, aber sie müssen es auch nur einmal verstanden haben. Nämlich dieses eine Mal, wo sie es dargestellt haben und danach funktioniert es und danach kann es einfach reproduziert werden. Und wird dann in die Produktion reingetan. Anders die Pädagogen. Die Pädagogen haben ja als Gegenstand nicht die unbelebte Natur, die dann irgendwie verstofflich zusammengesetzt wird, sondern die Pädagogen haben ja den Menschen zum Gegenstand. Also das Arbeitsmaterial des Pädagogen ist der Mensch. Und dann haben wir die ganze Aufladung, die in der Pädagogik drinne steckt. Das ist meistens der gute Mensch, der ein bisschen christlich angehaucht ist. Das ist der böse Mensch oder der sündige Mensch. Es gibt da Variationen, man kann da auswählen. Der gute Mensch muss geformt werden, weiterhin gut zu bleiben. Der böse Mensch muss irgendwie davon abgehalten werden, sein Böses auszuleben. Das ist so die konservative Position, die sagt, wir haben irgendwie, wenn wir die Menschen machen lassen, wie sie wollen, tun sie doofe Dinge. Also bauen wir Institutionen, die sie daran hindern sollen. Sowas wie Schule, sowas wie gesellschaftliche Einrichtungen, wie in irgendeiner Weise soziale Kontrolle. Die guten Menschenbilder sagen, naja, eigentlich ist der Mensch gut, wir müssen ihn nur machen lassen, dann wird schon alles von alleine gut werden. Empirisch neigt man immer dazu, der ersten Gruppe Recht zu geben. Aber romantisch ist die zweite schöner. Also, dass der Mensch ein gutes Wesen ist und wenn wir ihn möglichst wenig einschränken, wird sich das Gute von alleine schon entfalten. Ich habe jetzt durch die Hintertür das Gute eingeführt, weil das auch so ein schöner, untechnischer Begriff ist. Aber wir kommen ohne das Gute bei diesen ganzen Sachen nicht aus. Also Lehrer oder Pädagogen, die nicht an das gute Menschen glauben, sind meistens keine guten Lehrer. Die brauchen in irgendeiner Weise das Konzept vom Guten. Und das macht das Arbeitsfeld der Pädagogik auch klar. Das sind die moralischen Gesetze. Schwieriges Feld, weil niemand genau weiß, was das ist, wie das funktioniert. Aber wir wissen ziemlich genau, wenn sie fehlen. Also wir sind sehr auskunftsfähig darüber, wenn die moralischen Gesetze nicht eingehalten werden. Meistens gibt's dann Irritationen. Dann stört man sich irgendwie. Dann sagt man, du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Man kann es auch unfreundlich ausdrücken, dann sagt man, es gibt Sanktionen. Also, wenn ein moralisches Gesetz übertreten wird, gibt's immer Sanktionen. Angefangen von über du, bis hin zu freundlichen Schlägen auf den Hinterkopf oder Freiheitsberaubung. Das Übertreten moralischer Gesetze wird sanktioniert. Pädagogik möchte dieses Gute vernünftig ausprägen. Also da knüpft man Vernunft und das Gute zusammen. Das ist ein Wahrheitsbegriff. Der ist getarnt. Wir nutzen Wahrheit nicht mehr. Das ist Teil des Problems. Aber das ist ein Vernunft hat ja irgendwie so einen Anspruch, das Wahre zu finden und das Gute. Und alle Pädagogik, die das nicht macht, dafür haben wir auch einen Namen, spätestens seit den 68ern, das ist dann die schwarze Pädagogik. Also durch Strafen und Sanktionieren erwünschtes Verhalten zu erzielen. So, das alte Beispiel ist der Rohrstock auf der Schule. Kind hält sich nicht an die Regeln, also zack, Rohrstock, fertig. Das ist schwarze Pädagogik. Wenn Pädagogik gelingt, kommt jetzt der dritte Spieler hinzu. Dann ist Pädagogik und das Ergebnis von Pädagogik schön. Also es gibt Ästhetik. Wir können darauf nicht verzichten. Fast jede, ich glaube, jede pädagogische Theorie hat ästhetische Bildung mit drinne. Also die Schönheit bei der Erziehung des Menschen ist wichtig. Wenn Technik nicht schön ist, wenn Technik hässlich ist, dann hat sie da ein Problem. Nicht nur, dass sie den Pädagogen da ärgert, sondern sie ignoriert ein ästhetisches Grundbedürfnis im Menschen. Jetzt haben wir also das Tripel, sie ist gut, sie ist schön und sie ist wahr. Wahr, habe ich behauptet, kommt durch den Hintergrund rein. Aber die Logik dahinter ist ganz einfach. Wenn sie nicht wahr wäre, dann müssten wir was verändern. Also dann würden wir vorsätzlich Falsches tun. Dann würden wir vorsätzlich unaufrichtig Zeug machen mit Kindern. Wer wissen möchte, wie diese Debatte aussieht, kann sich einfach Baden-Württemberg anschauen. Die diskutieren das gerade rauf und runter. Also inzwischen nicht mehr ganz so sehr. seitdem die AfD im Landtag ist, haben sie das Thema geswitcht. Aber man kriegt diese Debatten alle bei der sexuellen Früherziehung der Kinder. Da kommt das alles zusammen. Dann hat man plötzlich mit ganz vernünftigen Menschen von der Schönheit, von der Wahrheit, von der Vernunft, von der Natürlichkeit, also der natürliche Mensch. Was ist Natur? Fragezeichen. Aber ist alles drin. So, damit ist die Spielwiese gesetzt. Kommen wir zu den Problemzonen. Natur. Was ist Natur? Technik operiert meistens gegen die Natur und sagt, es ist nicht natürlich. Also die meisten würden nicht sagen, dass Technik und Natur oder natürlich zusammenpassen, aber natürlich der natürliche Mensch, die natürliche Weise des Menschen, natürliche Pädagogik, natürlich aufzuwachsen, natürliche Ernährung mit den ganzen Ernährungswissenschaften, die dranhängen, da ist sehr viel Natur drin. Ist die erste Frage, in der das kollidiert, gibt es einen Menschen außerhalb der Natur? Also gibt es die Möglichkeit, den Menschen außerhalb der Natur zu denken? Ich lasse diese Fragezeichen alle im Raum. Wir kriegen später ein bisschen Landschaft noch dazu. Aber die Fragezeichen bleiben erstmal nur, um die Probleme hinzukriegen. Weil klar ist, wenn die Pädagogen den natürlichen Menschen formen wollen, die Technik aber nicht in der Natur vorkommt, dann gibt es da ein Problem. Dann muss man das Unnatürliche, und das ist ja mal das Verdächtige an der Technik, zu den Menschen kriegen. Man muss ihn da irgendwie unterjubeln. Oder sagen, nee, das ist unnatürlich, und jetzt wieder an die Studie denken und deswegen schädlich. Diese schlichte Ergebnispräsentation dieser Studie hat genau damit gearbeitet. Sie hat damit gesagt, das ist unnatürlich. Und damit haben sie so einen riesengroßen Katalog, den kennen die nicht, aber die haben den, riesengroßen Katalog, was alles zu einer Natürlichkeit des Menschen dazugehört. Und die Natürlichkeit des Menschen hängt irgendwie da drin, dass der Mensch in der Natur ist, also natürliches Wesen. Weiß niemand, was das genau ist. Sobald man eine Diskussion dazu führt und fragt, sag mal, wie ist denn das mit der Natürlichkeit? Ist Nacktsein natürlich? Also wir sind uns gesellschaftlich einig, dass Nacktsein unsittlich ist. Auch wenn es natürlich ist. Deswegen gibt es so einen Sittlichkeitsparagrafen immer noch. Das ist das eine Kampffeld. Das zweite Kampffeld ist dasselbe in Grün. Darf der Mensch außerhalb seiner Natur etwas tun? Und was ich hier tue, ich bereite den Wahrheitsbegriff vor. Der kommt nachher durch die Hintertür. Aber das sind ja alles Wahrheitsvorstellungen, was ist wahr? Darf der Mensch etwas tun, was unnatürlich ist? Prothesen, technische Prothesen. Ich habe früher viel Shadowrun gespielt, ich liebe das. Darf der sich vercybern? Also da war der Cyberbegriff noch der gute. Darf der Mensch Cyberware haben? Darf er sich Implantate setzen, die ihn verbessern? Oder verletzt er seine Natürlichkeit? Das sind die Fantasien, die drinne stecken, warum Technik und Pädagogik sich wirklich nicht mögen. Weil die Technik mit ihrer Mechanik dazu führt, dass diese Sachen von Menschen, sie verändert das Menschenbild. Also es ist unklar, wir wissen jetzt schon schlecht genug, was der Mensch ist, aber wenn wir noch Technik hinzupacken, wird es wirklich chaotisch oder bunt. Damit berührt die Technik eine Stelle, die Konstrukteure dessen meistens nicht bewusst ist. Technik, ob sie will oder nicht, berührt Moral. Und immer wenn die moralischen Gesetze berührt werden, reagieren die Leute so ein bisschen angestochen, dann sind alle so ein bisschen aufgeregt. Wie bei der Studie. Also, wie gesagt, die ist durch alle Medien durchgegangen, ohne dass es eine einzige Zahl gibt, die ernsthaft veröffentlicht wurde dazu. Das muss man sich nochmal klar machen. Also ich könnte dann einen mit dem Kopf gegen die Wand. Aber da wird was bedient, nämlich dass die Technik unsere Kinder verdirbt. Wir könnten denen auch Pornos zeigen, das wäre genauso schlimm. Das ist der andere große gefährliche Feld. Ob Sex natürlich ist, sei dahingestellt, das ist nicht mein Thema, aber wird ähnlich behandelt. Aber was Technik macht, Technik berührt die Moral. Und das ist irgendwie ungünstig. Also zumindest, wenn man es nicht reflektiert. Würde man daraus eine progressive Frage machen, ist zu lauten, wie könnte man kulturell und moralisch Technik integrieren? Das braucht ein bisschen Voraussetzung, kommen wir gleich hin. Ich krieg gleich Nachschub. Wunderbar. Okay. Machen wir noch einen kleinen Schwenker zu der Technik und dann gehen wir in diesen verborgenen Wahrheitsbegriff rein, der da drin steckt. Ich habe ja gesagt, ich werde Technik nicht definieren, weil das irgendwie müßig ist. Man kann dann so sagen, welcher Erfinder wann war und welche Erfindungen die gemacht haben. Man kann unterscheiden zwischen Entdeckern und Erfindern. Kommen wir hinein nochmal drauf zurück. Entdecken sagt, ich finde etwas vor, was schon da war. Erfinden heißt, es ist neu. Also das erste ist in der Natur, das andere ist außerhalb der Natur. Großer Unterschied, radikaler Unterschied. Aber was Technik macht, und das ist so eine Eigenschaft, die hat sie schon immer gehabt und immer ausgebaut, Technik spielt mit der Zeit. Technik reduziert Zeit. Genau genommen das Zeitvolumen, was es braucht für uns, irgendwas zu tun. Das ist einer der großen gemeinsamen Nenner, wenn man sich egal wie auch Technik anschaut. Technik hat eine großartige kulturelle Funktion. Sie macht Dinge möglich, die vorher unmöglich waren, weil uns die Zeit fehlte. Zum Mond zu reisen zum Beispiel. Star Trek spielt ja noch ein bisschen weiter mit den Gedanken, aber die Idee von Technik ist es, Zeit abzukürzen, Zeit zu verkürzen. Und alle technischen Errungenschaften, wow, danke, die wir kennen, spielen darauf hin, dass die Lebenszeit als etwas dem Menschen Unverfügbares beeinflusst wird. Also Technik verändert Zeit, verändert auch unser Zeitempfinden, verändert die Zeitmessung, aber tatsächlich verändert sie das Verhältnis untereinander. Ich kann in einem Menschenleben heute mehr machen als in einem Menschenleben vor 100 Jahren. Das ist ein Produkt von Technik, ein Resultat von Technik, irgendwas, was da so rausschwingt. Kulturell haben wir das bis heute nicht begriffen. Kulturell ist unsere Pädagogik von jetzt ungefähr dieselbe wie vor 100 Jahren. Was das Menschenbild betrifft, was den Wahrheitsbegriff betrifft, was die Tugenden betrifft, dass wir mehr Zeit haben. Was da drin stand bei diesen Studienergebnissen, das ist ganz bemerkenswert. Das waren ganz viele Zeitbeschreibungen, Konzentrationsstörungen, dass die Leute in irgendeiner Weise verändert mit Informationen umgehen, dass sie Zeit verändert haben. Ich würde mal ausprobieren, das habe ich nicht gemacht, aber vielleicht mal die ganzen Werte, die Jugend hat keine Werte mehr, darunter zu überprüfen, dass man sich einfach andere Zeiten für Dinge nimmt. Wir müssen halt nicht mehr 2 Stunden lang Zeitung lesen, um up-to-date zu sein. Das kriege ich heute in 15 Minuten hin. Also Technik spielt mit der Zeit. So. Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt. Ist das soweit klar oder gibt es irgendwo Unklarheiten? Ja, ich nutze mal kurz.
Jetzt, okay. Ich hätte mal eine kurze Frage zu dem zeitlichen Einordnung. Ja. Wann setzt du denn, du hast von moderner Technik gesprochen, wann setzt du die denn an und also wann haben die Pädagogen aufgehört, das zu integrieren oder haben sie den Anschluss verpasst?
Das sind ja 2 Fragen geworden. Ich würde moderne Technik ansetzen 17. Jahrhundert. Weil im 17. Jahrhundert etwas passiert ist, was Terry Pratchett vorhin beschrieben hat. Das war Blaise Pascal. Der hat gesagt, Mensch, es wäre doch cool, wenn ich veranschaulichen könnte, wie mein Kopf funktioniert, also wie mein Denken funktioniert. Ich baue mal eine Rechenmaschine. Der junge Herr war 19 Jahre alt und hat dann die perfekte Rechenmaschine geschrieben, dass jeder Idiot, der nicht rechnen konnte, mit dem Ding rechnen konnte. Also tatsächlich einen Automaten gemacht. Der hat das nicht gemacht, weil er damit einen Apparat bauen wollte, der rechnen kann. Sondern er wollte einfach mal veranschaulichen, wie das funktioniert. Und etwa an dem Zeitpunkt hat sich aber etwas verändert. Wir gehen da gleich rein. Das ganz viel nach sich zieht. Was die Pädagogik betrifft, die Frage, das ist schwieriger. Also Pädagogik hat sich mehrfach radikal verändert. Ich würde sagen, die letzte großartige Errungenschaften, oder sagen wir, die letzten 2 großartigen Errungenschaften ist von Schiller über die Erziehung des Menschengeschlechts, Briefe über die Erziehung des Menschengeschlechts. Da findet man all das, was ich vorhin gesagt habe, in ausführlich und in gut. Was ist Schönheit, ästhetische Bildung, musische Bildung? Was ist ein guter Mensch? Das alte griechische Ideal, der Mensch sollte veredelt werden. Dafür ist Bildung eigentlich da. Und so weiter. Und das andere sind die Anthroposophen. Also in dieser Welle um 1900 herum. Da hatten wir Reformpädagogik. Das ist irre. Gilt heute als modern. Im 20. Jahrhundert sind noch ein paar andere Sachen passiert. Die haben dann damit rumgespielt und das irgendwie modifiziert. Also das waren so die beiden. Okay. Gut. So, jetzt gehe ich in ein Zeug rein, das habe ich nur hier drauf, da muss ich mal gucken. Wir haben jetzt noch ungefähr 1/2 Stunde Zeit. Ich versuche das hinzukriegen, aber ich sehe auch gerade, wir sind auch entspannt. Also ich bin's, hoffe ich auch. Okay. Wohlwollen. Ich brauche Wohlwollen von euch. Wir machen mal eine kleine Zeitreise. Also wir stellen mal vor, ihr sitzt ein paar findige Tüftler und wir könnten uns jetzt in die Vergangenheit hinein projizieren. Und dann würden wir uns immer einen Co-Referenten reinholen aus dem beliebigen Jahrhundert der Vergangenheit, das uns erklärt, wie ist eigentlich das bei euch mit der Wahrheit? Wie funktioniert das mit der Wahrheit bei euch? Ich habe die Wahrheit die ganze Zeit behauptet, die steckt da irgendwo mit drinne. Jetzt liefere ich das nach, aber vom Anfang an Schritt für Schritt. Erster Schritt, es werden 16 Schritte, glaube ich, oder 18 Schritte. Die gehen mehr oder minder schnell. Erster Schritt ist ganz einfach. Wir versetzen uns ungefähr 3000 Jahre in die Vergangenheit, sind bei den alten Griechen. Ich hoffe, die haben grüne Wiesen, also auch zu der Jahreszeit in Griechenland, ist irgendwie schön. Bei den Griechen passiert etwas, was, oh ja, sonst vergessen wir, ich mach mal. Zeitreisen. Also, wir sind jetzt in einem griechischen Kosmos. Der griechische Kosmos ist super, das ist vor dem Christentum. Die meisten halten ja das Christentum für die Erfindung allen Übels. Die haben nur zur Hälfte recht, die haben nicht nur das Übel, sondern auch die Erlösung erfunden. Aber das kommt nachher. Der Kosmos ist vollständig. Natur. Also Natur und Kosmos fällt zusammen. Das können wir uns jetzt anschauen. Wenn wir rausgucken würden, würden wir feststellen, es gibt nichts außerhalb des Kosmos. Das bedeutet, dass alles, was wir über Wahrheit wissen, und jetzt kommt Ontologie, also der ontologische Status der Natur, ist der, dass sie vollständig ist. Sie ist perfekt. Sie ist schön. Also so, wie wir heute in einen Garten gehen würden, der schön ist. Wir gehen raus und sagen, schön. Wir gucken hoch, schauen die Sterne an und sagen, schön. Und wir sagen, vollständig. Es gibt nichts dahinter. Wir gehen in die Stadt, sehen die Stadt, sehen die moralischen Gesetze, die natürliche Ordnung, sagen, schön, vollständig. Ab und zu kommt ein Tyrann vorbei, dann sagen wir, nicht so schön, das korrigieren wir und danach ist es wieder schön. Das klingt ein bisschen platt, es ist nicht platt gemeint. Es soll das nur klar machen, es gibt nichts außerhalb dessen. Natur ist Wahrheit, ist Kosmos, ist Ordnung. Das ist in sich schlüssig zirkulär. Deswegen gibt es auch die Jahreszeiten, die kommen alle 4 Jahre wieder. Eine Frage ans Auditorium, was fehlt? Was für uns heute selbstverständlich ist, was fehlt in dieser, was würden wir vermissen? Bei so einer Naturromantik, so würden wir das ja heute nennen. Weil das so unverschämt selbstverständlich ist, dass wir das kennen, merken wir dann meistens nicht, dass es fehlt. Ja, die Technik, aber was ist die Technik? Nee, was fehlt, ist der Fortschritt. Wenn das alles vollständig ist, warum sollte ich es verändern? Es gibt keinen Veränderungsbedarf. Warum denn auch? Es ist ja so, wie es ist, da. Und es ist ja wahr, wie es ist. Ist ja schön. Warum etwas verändern? Warum etwas? Dann gehe ich in die Natur und entdecke die Natur. Ich erfinde nichts, ich finde nichts Neues, das ist alles schon da. Ich entdecke nur, und dann mache ich nur einen Katalog, sage, das ist die Blume da, das ist die Blume da, die ist ein bisschen komisch, oh, das ist eine entartete Blume, die ist nicht so, wie sie sein sollte, also machen wir sie mal platt, da ist irgendwie ein Rechenfehler drin. Ja, kann man auch mit Menschen machen, sagt man, okay, dieses Kind hat irgendwie nicht 5 Finger, wie es sein sollte, wird platt gemacht, weil er nicht natürlich ist und damit die Ordnung verletzt und den Wahrheitsbegriff da drin auch verletzt. Das bedeutet, wenn wir das weiterdenken, dass wenn wir uns also umgucken und das alles anschauen, stellen wir fest, okay, der Grund, warum die Natur da ist, ist derselbe Grund, warum es Wahrheit gibt. Wir stellen uns hin und wir sehen es. Wir müssen dafür nichts weiter tun, wir müssen einfach nur hingucken. Es offenbart sich uns. Die Wahrheit ist auch irgendwie davon getrieben, sich uns mitzuteilen. Und wir müssen nur Augen aufmachen, gucken. Guckst du? Ja, mitgeteilt Wahrheit, fertig. Und je heller der Geist ist, umso mehr kann er diese Wahrheit auch zusammenfügen und durchschauen. Er versteht diese Ordnung. Aber er kann daran nichts verändern. Es gibt keinen Grund, da irgendwas dran rumzuspielen. Warum sollte man Erfindungen machen? Warum sollte man was Neues, also schon Neues entdecken, ist irgendwie neu. Also, was ist neu? Das ist ja alles da. Es gibt nichts, was ich hinzufügen kann. Wichtig an der Stelle ist, dass wir einen Wahrheitsbegriff haben, der seitdem unverändert geprägt ist. Und zwar, wie wir zu der Wahrheit kommen. Das haben die alten Griechen gemacht. Wahrheit hat was mit Sehen zu tun, mit Anschauung. Alle Wahrheitsmetaphern, die wir kennen, sind Lichtmetaphern. Wahrheit zeigt sich, ist offenbar, ist Licht, ist Aufklärung. Und Licht und Aufklärung geht immer gegen die Dunkelheit. Das Christentum hat später noch das Böse zu der Dunkelheit dazugepackt, das ist auch gut. Dann gibt's den finsteren Osten oder Finster, Finster ist immer der Feind, weil wir nicht reingucken können, aber das Licht ist gut. So. Erste Zumutung. Wenn alles schön ist, wenn die Natur so ist, wie sie ist, dann ist alles, was die Menschen machen, nur eine Nachbildung der Natur. Eine reine Nachahmung. Keine Innovation. Innovation in dem Sinne gibt es dann nicht. Und es gibt zwei Dinge, die werden nachgeahmt. Das eine sind die Ideen, die gehören mit zu dem Kosmos. Die leuchten so auf uns herab, rieseln so ein bisschen und dann bing, Erhellung. Und das andere ist die natürliche Ordnung. Ich werde zum Beispiel im Sommer mein Getreide irgendwie ins Feld bringen. Was der Mensch macht, ist Nachahmung. Er ahmt die Natur nach und in die eine Richtung der Nachahmung, handwerklich, nennt man das Poetik, dann macht man, also nicht die Poetik, sondern Poietik, das ist irgendwie so ein komisches Wort, nicht so wichtig, aber ich baue Dinge nach, aber immer mit der Fantasie ist es nur ein Imitat in der Natur und auf die Menschen bezogen ist es Ethik. Also ich mache eine natürliche Ordnung. Wir regen uns ja heute gerne darüber auf, wenn es, also ich habe das ein paar Mal erlebt, dann sagt man, okay, der Aristoteles ist ja eigentlich ein ganz heller Kopf gewesen, aber die Sklaven, das war ziemlich doof, dass er die als natürlich dargestellt hat. Ja, aber natürlich war eben, das war da. Also diese Aufregung ist schwierig. So, jetzt komme ich zu der Frage mit der Pädagogik. Was ging da schief oder wann? Es gibt in diesem Nachahmungsbegriff etwas, das können wir heute als Techne übersetzen. Also das ist das griechische Wort Techne. Techne ist ein Wort, das kennen wir, es hat was mit Technik zu tun. Das hat auch ganz viel mit Kunst zu tun. Die Griechen haben keine Kunstwerke als Schöpfung gemacht, ja, wozu, sondern als Nachahmung, so Skulpturen, griechische Skulpturen. Wunderschön, je lebensnäher, umso besser. Das ist Techne, das ist Kunst. Und wenn ich sage, dass es keine Kultur für die Technik gibt, dann können wir mal versuchen, den ganzen Kulturgedanken, den wir in Bezug auf die Kunst kennen, auf die Technik anzuwenden. Denn in seinen Ursprüngen ist es da dasselbe. Nur das, was später Technik wurde, wie wir es heute verstehen, wurde der Pädagogik entzogen und diesen Sachen. Wir schauen uns das gleich an. In der Kunst haben wir es behalten. Aber es gibt dort eine gemeinsame Wurzel und alles, was wir unter Technik verstehen, können wir auch als Kunst zusammenfassen und fast genauso denken. Fast durch die Bank weg. Es gibt hier und da Knautschzonen, aber nicht so viele. So. Letzter Punkt, und dann müssen wir die Griechen verlassen. Wenn wir uns die Griechen angucken und sehen, wie die ihre Häuser machen, dann kommt irgendein Klugscheißer daher und sagt, ja, aber was ihr nicht sehen könnt, ist ja der Wechsel. So, die Natur wechselt sich ja. Sommer, Herbst, Winter, es ist immer Unterschiedliches. Also es gibt bestimmte Dinge an Wahrheit, die können wir nicht unmittelbar sehen, sondern können wir nur durch Denken erahnen. Indem wir sagen, okay, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, eine Einheit nennen wir ein Jahr, zyklisch. Das ist Dynamik. Das bedeutet, dass die Dinge in irgendeiner Form sich bewegen und in ihrer Bewegung trotzdem eine Einheit bilden. Also dieser Einheitsgedanke wird nicht verletzt. Das ist, was in der Pädagogik bis heute da ist. Dieser Einheitsgedanke wird nicht verletzt. So, nun wird es gleich schwieriger oder lustiger. Ja, Platons Dialoge funktionieren so, je mehr die Leute trinken, umso klarer werden die Argumente. Das ist super. Wir machen einen Tschüssikowski bei den Griechen und springen einmal ins Mittelalter. Da hat sich was verändert. Mittelalter, sagen wir 11. Jahrhundert. Ist eine Menge passiert, historisch irgendwie ganz viel, ganz spannend, ein bisschen egal. Interessant für uns ist es, dass es dort eine neue Innovation gibt. Über den Gottesgedanken, egal was Gott ist, muss man nicht verstehen. Also Gott ist einfach irgendwas Komisches. Über den Gottesgedanken ist die Natur nicht mehr alleine, sondern es gibt noch die Kunst, die hinzugekommen ist. Wie das? Naja, wir sehen jetzt also so einen Thomas von Aquin oder irgendjemand, der dasteht und irgendwas über Wahrheit und sonst was erzählt, der wird sagen, die Welt, die Natur ist eine Schöpfung Gottes. Klingt gut. Verständlich. Kennen wir irgendwie, ne? Ist ein Problem, weil plötzlich in der Natur degradiert wurde. Wenn vorher Natur und Wahrheit irgendwie so schön zusammen waren und der natürliche Mensch So, wie funktioniert romantische Pädagogik? Man muss die Kinder nur allein im Wald spielen lassen, da wird schon alles gut. Also Naturbegriff, Wahrheit, alles gut. Technik, Feind. Technik, böse. Im Mittelalter wurde die Natur degradiert. Man hat sozusagen etwas vorgeschaltet. Die Natur ist selbst ein Produkt der Technik. Sie wurde hergestellt. Irgendjemand kam auf die Idee, eine Welt zu machen. Wir wissen nichts über diesen jemand. Der wurde irgendwann Gott genannt, aber das war so Ermangelung aus Wissen. Und er hat gesagt, Mensch, ich mach mal was. Was Gott gemacht hat, bevor die Welt geschaffen hat, machen sich Theologen drüber Gedanken. Aber die Natur ist ein Produkt, ein hergestelltes Produkt. Damit ist die Natur nicht mehr wahr. Wahrheit und Natur wurden getrennt. Dadurch, dass die Wahrheit von der Natur entfernt wurde, haben wir jetzt plötzlich die Schöpfung, also den Akt, das Schaffen, das werktätige Tun, das Machen. Und das ist irgendwie so ein Vernunftgedanke. Bei den Griechen war die Vernunft irgendwie nicht so wichtig, aber plötzlich wird die Vernunft wichtiger. Vernunft und Wahrheit. Gott hat sich ja irgendwas dabei gedacht. Der hat das ja so sinnvoll eingerichtet. Das meiste zumindest. Klar ist, dass damit es einen Vernunftbegriff gibt, der zur Kunst in der Lage ist, weil er Anteil an dieser Göttlichkeit hat. So eine Ebenbildlichkeit ist da. Jeder kennt diesen Satz, Ebenbildlichkeit. Meint, wir haben ungefähr dieselbe Vernunft wie die göttliche Vernunft. Also auf gut Deutsch, wenn Gott eins und eins rechnet, kommt er zum selben Ergebnis wie wir. Ungefähr. Und was da passiert ist, dass die Natur selbst nur noch ein Garten ist. Und zwar nicht unser Garten. Also wenn wir in die Natur gucken, sehen wir auch nicht mehr die natürliche Ordnung. Da sehen wir eine gemachte Ordnung. Da sehen wir ein moralisches Gesetz. Und das ist wichtig für unseren Zusammenhang. Das ist wichtig für das, was ich vorhin geschildert habe. Wir wollen ja irgendwann hier hinkommen. Wenn wir diesen Garten angucken, dann stellen wir fest, dass das Gesetz in diesem Garten, nachdem die Vögel fliegen und nachdem die Steine irgendwie wachsen, die Bäume zum Himmel hingehen, dasselbe ist wie das moralische Gesetz. Also das natürliche Gesetz, was irgendwann später Naturgesetz wird, und das moralische Gesetz sind dasselbe. Aber, wichtig, sind nicht unsere Gesetze. Es ist also ziemlich leicht, irgendwas falsch zu machen. Ist ja auch passiert. Mensch, toller Garten, alles hübsch. Einmal von der falschen Frucht gegessen und schon fing das Unheil an. Und seitdem bemüht sich der Mensch darum, innerhalb dieser Ordnung irgendwie Sinn zu schaffen. Und er muss die Natur erforschen. Aber die Natur ist halt etwas, das ist da. Gute Nachricht, ist es immer noch echt. Also echt, Klammer auf, wahr, Klammer zu. Wir sind uns ziemlich sicher, wenn wir so im Mittelalter sind, wir gucken uns um, da sind so die ersten Städte, die wir so wiedererkennen würden, weil die so ein bisschen christlich sind. Wir sind uns sicher, das ist alles echt. Wenn wir Leute fragen, die sagen, ja, das stimmt alles, das ist alles korrekt, das ist echt. Warum ist es echt? Naja, weil derjenige, der das gemacht hat, irgendwie nichts Böses im Schilde führt, sondern das schon ernst gemeint hat. Warum hat das ernst gemeint? Sagt er, guck dir, ja, guck dir da um, ist doch da. Ist doch real. Kannst du doch anfassen. Stimmt ja. Das bedeutet, Menschen müssen sich nicht darum Gedanken machen, ob etwas getäuscht ist. Wenn wir also diskutieren würden mit so einem mittelalterlichen Typen, dann ist es denn am Ende des Tages ist völlig egal, welche Meinung dann besser oder schlechter ist. Weil wir haben sowieso Konsens, an die Wahrheit kommen wir nicht ran. Die gehört in das Privileg des Göttlichen. Die macht dann sowas wie Vernunft. Wir kommen da ein bisschen ran, wenn wir Kunst machen. Also wenn wir das göttliche irgendwie Licht nehmen und dann Kunstwerke. Aber wenn wir diskutieren, unsere Meinungen sind nicht so wichtig. Diskussionen sind insofern zwar spannend, aber irgendwie sehr ausufernd, sehr spekulativ. Ist ja alles interessant, aber muss nicht wahr sein. Wahrheit ist reserviert für wen anders. Wahrheit gehört nicht uns. Soweit klar? Gut. Kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Wir sind immer noch im Mittelalter, aber es ist so, shit happens. Was ist passiert? Es gab ein paar kluge Köpfe, die haben sich zu viel über Gott unterhalten und haben festgestellt, Mensch, irgendwie können wir über den nichts sagen. Das bedeutet, man kann sich das ganz bildlich vorstellen, Gott ist verschwunden. Das ist im Mittelalter passiert schon sehr früh. Wir konnten keine Aussage über Gott mehr treffen und das ist schade, weil die Ebenbildlichkeit nicht mehr funktioniert hat. Also Gott war plötzlich weg in der Gleichung, die Balance kippte. ohne Gott keine Garantie dafür, dass alles so ist, wie es ist. Man kann es noch mal eine Spur schlimmer machen, das gab's alles. Dann kam einer daher und sagt, okay, also Gott ist weg, ist ja die sympathische Variante, aber was passiert, wenn Gott einfach nur wirklich schlechte Laune hat und uns alle die ganze Zeit täuscht? Also Gott ist ein Spieler und er findet das sehr lustig, wenn er uns eine Simulation gibt, die sieht aus wie die Welt, wie die Natur, aber eigentlich ist das gar keine Natur. Eigentlich ist das so ein Matrix-like Computer und wir sind alle Hirne in einem Tank angeschlossen und wir haben so eine super Rechenmaschine im Hintergrund, die uns die ganze Zeit Simulationen zufügt. Diese Erfindung ist ungefähr 16. Jahrhundert, 17. Übergang. Das ist René Descartes, der hat mal durchgespielt, der hat gesagt, stellt euch vor, Gott ist ein böser Dämon. Und das Einzige, was er im Sinne hat, ist, uns alle zu täuschen, und weil er so super mächtig ist, kann er uns die ganze Zeit falsche Informationen geben. Das hat sich bis heute gehalten, ne? Also das ist dann später der böse Wissenschaftler geworden, bei Matrix ist es der böse Computer, künstliche Intelligenz ist so der nächste Player, der da sich vorbereitet, in diese Rolle zu treten, die möchte uns auch immer täuschen. So. Aber was ist passiert? Wir haben immer übrigens auch keine Technik, ne? Also noch sind wir nicht bei Technik. Was ist passiert? Wir haben plötzlich auch die Gewissheit verloren, dass die Natur irgendwie korrekt ist. Die könnte auch falsch sein. Für Pädagogen ungünstig. Wie soll ich den Menschen erziehen? Für den Menschen noch ungünstiger, weil plötzlich bin ich ja in der Verlegenheit, selbst nachdenken zu müssen. Man hat vorher schon gedacht, so ist es nicht. Aber plötzlich hängt davon was ab, was bei meinem Denken rauskommt. Anfangs Seelenheil und später Naturheil. Ich musste schon die richtigen moralischen Regeln finden. Das ist die Geburt der Ökonomie. Und zwar nicht so, wie wir jetzt VWL denken oder diese Bankster, die dann immer irgendwas machen, sondern Ökonomie bedeutet, dass ich plötzlich in irgendeiner Weise Wahrheit produzieren muss, wo das Ergebnis relevant ist. Occam's Razor. Also ich sollte nicht mal so viele falsche Ergebnisse haben, sonst komme ich am Ende aus dem falschen Tunnel raus. Das ist die Geburtsstunde der Wahrheit, wie wir sie heute als Technik nutzen. Also plötzlich wird Wahrheit wichtig. Und zwar nicht, weil es Erkenntnisverliebtheit gibt und weil wir spekulieren können, sondern weil, wenn wir die Wahrheit nicht hinbekommen, geht alles schief. Was geht schief? Na, als erstes Seelenheil. Das ist so ein christliches Konzept, da gucken immer die meisten empört, weil das Christentum ja irgendwie out of date ist. Machen wir das mal ernährungstechnisch. Also wenn wir Mittelalter Menschen verstehen wollen, müssen wir uns heute in Weihnachten hineinversetzen. Was ist Seelenheil? Seelenheil ist es, zu Weihnachten nicht zu viel zu essen. Weil, wenn ich zu viel gegessen habe, habe ich gesündigt. Wenn ich gesündigt habe, muss ich Buße tun. Zu welchem Zweck? Um gesund zu bleiben. Wir haben nur irgendwann im 19. Jahrhundert Gesundheit aus dem Jenseits hierher geholt. War das zu schnell oder okay? Weiß ich nicht, war ja auch nicht. Geburtsstunde der Ökonomie bedeutet, Wahrheit wird wichtiger als Glaube. Ich muss also Wahrheit produzieren, ich muss Wahrheit irgendwie herstellen. Ich muss mich vergewissern, stimmt das auch? Wenn wir jemanden fragen in dieser Zeit, der wird sagen, ja, wir müssen um die Wahrheit ringen. Die Wahrheit offenbart sich nicht mehr von alleine. Wir erinnern uns, wir waren vorhin bei den Griechen, da haben wir hingeguckt und wir sind schön. Und es zeigt sich uns und es ist wahr. Das hat sich verändert. Wahrheit hat sich versteckt. Wir wissen nicht mehr, was wahr ist. Damit müssen wir anfangen, Wahrheit in irgendeiner Weise durch Nachdenken herzustellen. Und dafür müssen wir das Denken selbst industrialisieren. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich nicht mehr beliebig spekulieren darf, sondern ich brauche irgendwas, womit ich messen kann, stimmt das auch? Also ich mache ein Experiment. Ich stelle eine Hypothese auf, mache ein Experiment, überprüfe das, stimmt das auch? Ich kann sicher jeder hinstellen und sagen, Schönheit ist wahr, Wahrheit ist schön, gibt's ein Geräusch, wenn ein Baum umfällt. Das haben sie auch den ganzen Tag gemacht. Ist ja auch gut. Also Wahres. In dem Moment, wo es aber darauf ankommt, dass wir mit der Wahrheit überleben müssen, weil nicht mehr der Garten da ist, der uns versorgt, müssen wir Wahrheit produzieren. Und wir müssen Anforderungen an die Wahrheit aufbauen, an die Erkenntnis, an die Vernunft, die uns zuverlässig sagen kann, das ist jetzt wirklich wahr. Das ist die Geburtsstunde der Technik, wie ich sie vorhin genutzt habe als Begriff. Da sind die Pädagogen noch nicht dabei. Weil Technik der Beweis ist, das, was ich jetzt gemacht habe, guck mal, ich klappe das auf, es leuchtet, es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es wahr. Weil ich dann etwas gebaut habe, mit dem ich zeigen kann, dass die Regeln, die ich mir gedacht habe, irgendwas mit den Regeln in der Welt zu tun haben. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem erstmal moralisches Gesetz, natürliches Gesetz auseinanderdriftet. Natürliches Gesetz, Naturgesetz möchte jetzt in irgendeiner Weise Regelhaftigkeit der Welt machen. Hypothesenbildung als Blaupausen, als Konstruktionspläne. Ich baue Technik, um mich zu vergewissern, dass das so funktioniert. Rechenmaschine. Ich mache eine Maschine, um zu zeigen, okay, das, was in meinem Kopf passiert, kann ich simulieren. Ist ungefähr dasselbe. So, Pointe dessen ist, Gott ist weg. Wir unterhalten uns mit den Mittelalterleuten, da war Gott irgendwie da, so ein Nebensatz, jetzt ist er weg. Damit wird der Garant der Wahrheit der Mensch selbst. Denken wir an den Pädagogen wieder, was ist der gute Mensch? Wie erziehen wir ein Kind? Wie wollen wir das Kind hinkriegen, dass das Kind ein guter Mensch wird? Indem es sich an die moralischen Gesetze hält. Wer macht die moralischen Gesetze? Naja, der Mensch. Nicht mehr der Garten, nicht mehr das Göttliche, nicht mehr die Vernunft, sondern der Mensch. Die Vernunft selbst wird zum Mittel, das herzustellen. Und wie können wir uns vergewissern, dass das auch die richtige Vernunft ist? Da können ja ein paar Leute daherkommen, so ein paar Fundamentalisten, die sagen, nee, ganz anders. Naja, es ist dieselbe Vernunft, die Technik macht. Die Vernunft sichert sich ab, indem sie solche Dinge produziert und zeigt, guck mal, ist schon richtig. Ich kann damit Dinge bauen, die es vorher nicht gab. Ich mache keine Entdeckung mehr. Ich mache Erfindung. Und jetzt würden wir den Griechen vollends irritieren. Der Grieche steht da und sagt, alles ist schön und vollständig, so ein bisschen esoterisch. Und wir sagen, naja, aber wir machen jetzt Dinge, die gab es vorher in der Natur nicht. Wir verlassen die Natur. Was wir gemacht haben, historisch gesehen, ist, wir haben den Naturbegriff aufgelöst. Das ist uns nur nicht so richtig aufgefallen. Vor allem ist es den Pädagogen und den Moralisten, oder Moralist klingt so negativ, also den Moralleuten nicht aufgefallen. Aber durch das Bauen von Technik haben wir angefangen, die Natur zu verlassen. Und wir haben angefangen, die Natur zu verlassen, indem wir die Natur verändern. Der entscheidende Schritt hier ist, dass die Natur zur Ressource wird. Kleiner Seitenhieb, kleiner Seitenhieb. Dass wir heute Naturschutz machen, ist doch irgendwie faszinierend. Naturschutz heißt doch, dass wir so mächtig geworden sind, dass wir diese arme, erbärmliche Natur schützen müssen, nicht ganz platt gemacht zu werden. Das hätte ein Grieche nicht verstanden. Aber Naturschutz heißt doch, der Mensch ist so mächtig geworden und die Natur hat noch ein paar Reservate, da darf sie sich hin zurückziehen, da darf sie noch ein bisschen natürlich sein, aber der Rest ist Technik. Was ist Technik? Naja, wir nehmen den Rohstoff, jagen ihn durch den Fleischwolf und es kommt irgendwas anderes bei raus. Und das legen wir über die Welt. Spätestens hier würden Pädagogen schreien. Sagen, oh, wo soll ich meine Kinder in den Wald schicken? Ja, es gibt keine Wälder mehr. Schade. Aber das ist das, was passiert. So. Das ist auch die Geburtsstunde dessen, was wir heute Wissenschaft nennen. Das ist Wissenschaft, war nicht immer dasselbe, was wir damit meinen, sondern Wissenschaft bedeutet, dass wir eine Erkenntnis haben, die sich immer wieder rechtfertigen muss. Bist du denn auch wahr? Zurück zu den Griechen. Diese Frage, bist du denn auch wahr? Naja, guck dich um, würde er antworten. Im Mittelalter, bist du denn auch wahr? Sagt er, schau dir an, Schöpfung ist schon wahr. Wenn wir das alles wegnehmen, sagen, bist du denn auch wahr? Kommt dann, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal argumentieren, ich muss mal Argumente liefern. Ich muss zeigen, dass meine Vernunft stimmt. Ich mache das mal an der Natur. Und das Ziel der Technik ist es, die natürlichen Gesetze so weit zu modifizieren, dass wir damit moralische Gesetze machen können. So, da waren Pädagogen noch ganz glücklich. In dem Moment, wo das auseinanderging, wurden sie sehr unglücklich. Und das Experiment ist schlichtweg nur die Überprüfung, wurde ich getäuscht. Also die Erfindung des Experimentes ist, stimmt das oder stimmt das nicht? Also ich mache das auf, es leuchtet, leuchtet's. Na, abwarten. Ja, dann wäre es eine Täuschung. Dann wäre es der böse Supercomputer. So, leuchtet. Perfekt. Damit kann ich zeigen, dass meine Vernunft, die das herstellen kann, auch in der Lage ist, moralische Gesetze herzustellen. Auch Menschen zu erziehen. Was ich mir dafür aber ins Boot geholt habe, ist Ökonomie. Ich muss es immer verbessern. Was ich mir damit ins Boot geholt habe, ist ein Wahrheitsbegriff, der gar keiner mehr ist. Weil Wahrheit ist jetzt immer nur eine vorläufige. Das ist das wissenschaftliche Ideal. Wahrheit ist nur so lange wahr, bis jemand daherkommt, den Nachweis führt, das war falsch. Also Wahrheit ist nur noch ein Provisorium. So, hier haben wir die Pädagogen verloren. Jetzt mögen die uns nicht mehr. Weil wenn ich denen sage, Erziehung ist nur ein Provisorium, bis wir was Besseres gefunden haben. Schwierig. Aber für Technik super, weil Wahrheit in Technik realisiert bedeutet, ich muss es immer wieder neu überprüfen. Ich muss immer neue technische Geräte bauen, um die neuen Hypothesen zu verifizieren. Aber ich habe meine Vernunft industrialisiert. Ich habe meine Vernunft selbst Prinzipien der Ökonomie unterworfen. Nur das beste Argument überlebt. Occam's Razor. Wenn ich eine These machen kann, mit möglichst wenig Annahmen, ist sie besser als eine These mit vielen Annahmen. So ein argumentativer Minimalismus. Später ein ressourcentechnischer Minimalismus. Lange bevor es Ressourcenknappheit gab. Wie gesagt, Natur ist ein großartiger Garten, nehmen wir uns alles, was wir brauchen. Modifizieren wir. Wahrheit ist also nun das Produkt eines Menschen. Wenn wir nochmal zu den Griechen zurückgehen, die nachgeahmt haben, die haben die Natur gesehen, nachgeahmt, Ideen nachgeahmt. Sagen, schön, ich kopiere das mal. Aber die Nachahmung ist immer eine billige Kopie. Ist immer defizitär. Ist immer ein Fehler drin. Das Original ist einfach besser. Und jetzt haben wir plötzlich eine Entwicklung, in der es darum geht, dass der Mensch Vernunft selbst herstellt, selbst produziert. Und das tun wir. Und damit wird der Mensch auch zum Produzenten von Wahrheit. Und Wahrheit wird zu einem Produkt. Hat sich was verändert? Also Wahrheit ist nun das Werk des Menschen und nicht mehr eines anderen. Nicht mehr der Natur, nicht mehr eines Gottes, nicht mehr Wahrheit an sich. Beliebtes Philosophenspielzeug, so Dinge an sich. Sondern Wahrheit wird durch Arbeit und durch Mühe und durch Trotz der Natur abgerungen. Wie sieht das aus? Man macht eine Expedition, Magellan fährt dann durch die See und das kann auch schief gehen. Man setzt sich hin, quält sich, sammelt Daten und es kann auch schief gehen. Also man kämpft gegen die Natur an und die Natur ist sperrig und ist trotzig und ist fies, weil die gibt das nicht einfach preis. Die sagt nicht, guck mal, hier sind 10 Steintafeln, da sind alle wahren Gesetze drin und alles ist gut, sondern die zeigt diese Gesetze nicht auf. Und wir müssen Wahrheit produzieren, so wie früher Handwerkliches produziert haben. Damit brauchen wir Vernunft, um Wahrheit herzustellen. Also Wahrheit ist ein Produkt. Wir produzieren das Zeug einfach hin. Und damit verändert sich das Ziel des Denkens. Das ist jetzt so eine Formel 18. Jahrhundert. Wir wollen den Verstand zur Vernunft bringen. Das ist das Erziehungsideal. Also die Idee ist es jetzt, das Denken so zu kultivieren, dass wir den Verstand zur Vernunft bringen. So, ich brauche jetzt noch ungefähr 5 bis 10 Minuten als zeitliche Orientierung. Damit verändert sich auch das Verhältnis von Mensch zu Natur. Ich habe das angedeutet, Naturschutz. Die Natur ist plötzlich ohnmächtig und der Mensch bedient sich aus der Natur. Die Natur hat auch keinen schützenswerten Zustand mehr. Sie gehört ja nicht wem anders. Sie gehört ja eigentlich niemandem. Eigentlich ist sie nur ein guter Rohstofflieferant und ein günstiger dazu. Wo ist das Problem? Naturgesetze sind dann einfach nur die Regelhaftigkeit, in der das drin stattfindet. Und dann wird Erkenntnis selbst immer dadurch verifiziert, dass ich Apparate baue. Also Erkenntnis an sich gibt es nicht mehr. Sondern Erkenntnis ist immer gleichzeitig die Bedienungsanleitung, bau das nach. Und wenn wir ein bisschen Naturromantik machen, machen wir Bionik. Und wenn wir so richtig progressiv sind, machen wir Internet. Weil wir uns einig sind, Internet gab es nicht in der Natur. Finden wir nicht vor. So ein virtueller Raum, was soll man das ist, gab es nicht. Ist eindeutig nicht nachgeahmt. Und eine solche Vernunft, die jetzt so wie so eine Fabrik durcharbeitet, die aktualisiert ständig die wissenschaftliche Erkenntnis. Und diese Aktualisierung muss ja immer irgendwie nachgewiesen werden. Also wissenschaftliche Erkenntnis Das ist so eine Triade, das bedingt wie so ein schnelles Rad. Wissenschaftliche Erkenntnis muss sich immer beweisen, produziert neue Technik. Neue Technik zeigt aber immer auf, was gerade noch nicht der Fall ist. Also jede neue geistige Errungenschaft und technische Errungenschaft ist gleich wieder veraltet, definiert nämlich die Probleme, die es jetzt wieder zu lösen gibt. Das ist Fortschritt. Der kommt noch aus einer anderen Ecke her, aber den kannten die Griechen nicht. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Wie geht das mit der Moral? Naja, Moral wird dann plötzlich auch hergestellt. Moral ist dann auch nicht mehr, ich gucke in die Natur und sage, so ist die natürliche Ordnung. Oder ich gucke in die 10 goldenen Gesetze und dann ist alles. Sondern ich muss Moral auch herstellen. Pädagogen haben das ein Stück weit mitgemacht, den Vernunftgedanken mitgenommen. Da gab es aber noch so einen Typ, der hieß Rousseau, der hat noch die Naturgedanken mit reingebracht. Also schickt die Kinder in den Wald, das wird schon gut gehen. Und dieses Verhältnis haben sie nie überwunden. Der Trick ist aber, dass wir Moral auch selbst herstellen. Der bekannteste ist, glaube ich, Kant mit dem kategorischen Imperativ. Den kennt jeder. Ist ja nichts anderes, als zu sagen, die Vernunft produziert jetzt Moral. Also mache Gesetze und mache sie so, dass sie vernünftig sind. Aber moralische Gesetze. Und damit kann man dann auch einen Staat machen. Oder irgendwas anderes. Was wir aber reingepackt haben, ist der produzierende Gedanke. Die Moral ist niemals fertig. Die Gesetzgebung ist niemals fertig. Genauso wenig wie die Technik. Die ist niemals fertig. Weil sie immer weiter sich neu messen lassen muss, ob sie es schafft, zu verifizieren, ja, du bist richtig. Wir können das als, wenn ich am Anfang gesagt habe, so die Griechen haben so eine Ontologie in der Natur gehabt, Wahrheit, Schönheit, alles zusammen, haben wir das Ganze verschoben in eine Ontologie des Werdens. Also Ontologie des Herstellens. Ontologie meint nicht die Informatik-Ontologie, Benennung von unterschiedlichen Begriffen, also meint nicht Taxonomie, sondern meint, wo steckt die Wahrheit drin, wo ist die Wahrheit? Naja, immer in der Aktualisierung. Immer noch nicht fertig. Also in einem ständigen, ungenügenden noch nicht. Und damit ist alles, was wir haben, um diesem noch nicht zu entkommen, Wissenschaft. Und Wissenschaft ist nur echt, wenn sie Technik produziert. Das machen die Moralleute aber nicht mehr mit. Also die Pädagogen steigen da aus. Weil dieses noch nicht des Menschen, das nennen wir heute Selbstoptimierung, kommt woanders, aber wir wollen ja die unberührte, beschützte, reine Kindheit. Und dieser Reinheitsgedanke, das hoffe ich ein bisschen deutlich gemacht zu haben, ist dieser griechische Kosmos, wo alles heile ist. Alles ist gut, alles ist unschuldig, alles ist gegeben. Der wurde übernommen. Dieser Progressgedanke, dieses ständig neue Verifizieren von Vernunft, das ist verloren gegangen. Zum Schluss, Sartre hat das formuliert als, naja, der Mensch muss sich immer selbst herstellen, muss sich immer selbst produzieren. Es gibt nichts Gegebenes am Menschen. Das bedeutet aber, dass der Mensch selbst zum Produkt seiner Technik wird. Wir entwerfen uns ständig neu. Das bedeutet, dass die Technik, die und all die andere, aber die ganze Natur verdrängt. Natur hat verloren, weil er hat nichts mehr zu bedeuten. Aber die Pointe dessen, und da will ich hin, vielleicht auch in der Diskussion, ist es zu zeigen, dass Technik zur neuen Natur wird. Spätestens dann, wenn der Automatisierungsgrad so weit ist, dass wir können es ja schon nicht mehr durchblicken wie in der Natur früher, dass die Technik dieselben Eigenschaften gewinnt, die Natur, sagen wir, vor 3000 Jahren hatte. Und an der Stelle hat Technik dann plötzlich eine eigene Ontologie, sowohl in den Prozessen als auch in den Artefakten, die dann übrig bleiben, setzt sich an die Stelle der Natur und wir haben sie genauso wenig verstanden. Was aber der Technik fehlt als Kultur, Klammer auf, Kulturtechnik, Klammer zu, ist ein Verstehen. Also was genau macht die Technik mit uns oder was macht die Technik mit den Menschen? Wie verändert sich der Mensch in Anbetracht von Technik? Und wie entwickelt es sich weiter? Aufgabe dieses Verstehens zu leisten, wären wahrscheinlich die Pädagogen. Aber warum die das nicht hinbekommen haben, habe ich vorhin versucht darzustellen. Also als Fazit eine Frage ans Auditorium. Ich habe das aus einigen der Diskussionen mitgenommen, dass man Hacking als Technik verstehen nennen kann und nicht nur als das Realisieren von Potenzialen, sondern zu gucken, wofür kann man das noch nutzen und ob man nicht daraus eine Pädagogik basteln kann. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, Martin. Gut, ich würde sagen, dann beginnen wir jetzt mal mit unserer Fragerunde. Ich denke, es wird wahrscheinlich einige Fragen aus dem Publikum geben. Wer traut sich? Ja, Mensch. Ah, da hinten. Okay, ich komme vorbei.
Ja, hallo, Dimitri Molochow hier aus. Ich arbeite selbst in den Bildungswissenschaften. Auch von dem her war es ein spannender Vortrag für mich. Vielen Dank für die, ja, den ideengeschichtlichen, soziologischen, philosophischen Überblick. Verschiedene Gegensatzpaare, die jetzt drin waren, die für mich auch spannend waren, so wie haben sich die Ideen weiterentwickelt. Ich habe ein paar Kritikpunkte in dem Punkt, dass ich sagen würde, ich weiß nicht, ob man die Pädagogik so allgemein darstellen kann, ob das eine Tendenz ist. Dafür habe ich jetzt zu wenig Zahlmaterial gesehen. Ob das eine generelle Sichtweise ist oder ob man da durchaus sagen kann, okay, es gibt verschiedene Projekte. Der zweite Kritikpunkt ist, ich würde nicht unbedingt die Blickstudie dafür bemühen. Aus einem Grund, also ich bin selbst auch stutzig geworden. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einer bildungswissenschaftlichen Studie es eine Weile dauert, bis die Ergebnisse veröffentlicht sind. Und dann man vorher schon alles in den Medien gesehen hat, das stellenweise auch anders verkauft wurde als gedacht, von den Bildungswissenschaftlern, kann ich mir sehr gut vorstellen. In dem Fall ist es jetzt so, was ich jetzt unter den ersten Quellen online finde, ist, dass die Blickstudie gar nicht von Pädagogen angelegt wurde, sondern Mediziner, Kinderärzten, Stiftung Kind und Jugend. Und das dann letztlich, weiß ich nicht, wie stark man das auf die Pädagogik dann beziehen kann. Aber gut, also würde ich dann vielleicht die Brücke nochmal anders bauen in dem Punkt. Das so als Anregung nur.
Nehme ich total an, dass der Clou ist, das sind Mediziner, also der Haupthengst dort war Mediziner. Die Pointe liegt woanders. Die Pointe liegt nicht, wer das hergestellt hat, da stimme ich dir komplett zu, sondern warum es so dankbar aufgegriffen wurde. Also erstmal diese Dankbarkeit, mit der diese Erzählung bedient wird, Technik ist böse für Kinder. Das gab es ja immer wieder. Rollenspiele waren böse für Kinder mit denselben Argumenten. So was in den 80er Jahren Rollenspiele alles an gefährlichen Dingen gemacht haben. Dann kamen die Ego-Shooter, dann waren die Rollenspiele wieder raus. Die hatten dann Glück gehabt. Jetzt haben wir Smartphones, also gut für die Ego-Shooter. Das ist. Aber erstmal, was da bedient wird, das ist der Trick. Ansonsten bei dem anderen, ich würde das gerne diskutieren. Ich habe schon den Eindruck, wenn man eine Dame, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, ist Schulinspektorin. Und wenn die so ein bisschen Anekdoten erzählt über Handynutzung und Schule, also nicht Nutzung als Störung, sondern überhaupt als digitales Medium, das einzubauen, da kommen ja ganze Phobien raus. Also das ist ja schon irgendwie so nahe am pathologischen Zustand, was es so eine Abwehrhaltung gibt.
Kurzes Follow-up.
Als Kommentar, gibt es auch das Gegenteil von Medienpädagogen, die sich sehr speziell anschauen, also wie lernen Lehrer Medienarbeit zu vermitteln oder Medien im Unterricht einzubauen. Da habe ich selber einfach nicht den Überblick, wie da die Verteilung grob in ganz Deutschland ist, auch unter Verantwortungsträgern, die sagen, okay, wir entscheiden jetzt, welche Studie finanziert wird, die dann irgendwie vielleicht nochmal mehr Medienecho erhält, weil sie mit Bundesmitteln finanziert ist. Da habe ich einfach nicht den allgemeinen Überblick, um das zu sehen, aber es gibt verschiedene Gruppen dort.
Danke. Lass mal gut sein, bitte. Also Pädagogos, ja? Also Pädagogkind und Gogos erziehen, ja? Also klar. Und wir haben die Aufgabe, unsere Kinder zu erziehen. Wir haben das Problem, wenn unsere Kinder dann schön erzogen sind, so, dann sind sie alle brav und dann haben wir genau das Problem, dass sie sich nicht mehr neu entdecken können. So ungefähr, oder? Und mein Problem ist so, an der ganzen Mediengeschichte, das Spielen und so weiter, wir spielen viel zu viel, so unsere Gesellschaft spielt viel zu viel mit Ego-Shooter und bla bla. Und das Problem ist doch, dass die Kinder fluchen wie Sau. Also die machen ihre Seele in den Arsch mit du Fotze, du, ja, und du, und du, was weiß ich, was man da so alles so schreien kann. Und das ist doch das Problem an unserer Gesellschaft, an diesem Kinder, an diesem viel zu viel Spielen so, dass die sich gegenseitig abschießen und dabei sich gegenseitig als Fotze oder sonst irgendwas bezeichnen so. Und das ist das Problem so.
Weiß ich nicht, weil immer das Problem jetzt so groß ist. Ich würde nur ein Wort rauspicken von dem, was du gesagt hast, Seele. Seele, das macht die Seele der Kinder kaputt. Ja, aber ich finde das immer super, weil Technik und Seele vertragen sich nicht so gut miteinander, aber Pädagogen natürlich einen Arbeitsgegenstand haben, die Seele zu formen. Das jetzt wäre wieder meine Aufgabe, auch in der kritischen Meinung vor. Wie kriegen wir es hin, dass wir Seele und Technik miteinander kompatibel machen?
Schöne Spiele halt. Schöne Spiele.
Nochmal. Ästhetik, ja klar. Also ist eine Möglichkeit, aber ich lasse es offen, ne? Also ich weiß es ja auch nicht. Ich arbeite dran und versuche das irgendwie zu erschließen, um erstmal das Problem zu verstehen.
Du hast ja das sozusagen in so eine zeitliche Abfolge gesetzt. Erst die Rollenspiele, dann die Killerspieldebatte und jetzt irgendwie die Handys und die Smartphones. Ist nicht interessant, so dass sozusagen, du hast ja vorhin den Wahrheitsbegriff von Licht, Erleuchtung und so weiter. Und dass halt immer, dass da halt der Einblick fehlt einfach. Also so,
klar,
ne? Also von der älteren Generation oder ich sag mal älteren Generation der Eltern oder irgendwie der Erzieher, Pädagogen, die halt keinen Einblick da rein haben, was ist ein Rollenspiel. Ja, so, und das ist ihnen erstmal fremd. Und dann ist ihnen die Killerspiele sind ihnen fremd, sondern sie haben eine Momentaufnahme da draus, ja, sehen da irgendwas, da schießt irgendjemanden ab. So. Und dass ich sozusagen jetzt auch das mit den Smartphones und Tablets irgendwie, dass es auch noch so fremd ist und halt auch kein Verständnis da ist, ja, weil du ja vorhin gesagt hast, auch Technik muss funktionieren, ja, und ich weiß eigentlich nicht, was da drin vorgeht, ja, so. Ich als erwachsener Mensch kann das aber nutzen, weil ich bin fremd gegen, ich bin immun gegen sozusagen gegen irgendwelche schädlichen Einflüsse davon. Aber ja. Das Kind, das versteht es dann noch weniger, ja, so, oder ist dagegen nicht immun, sondern bekommt dadurch irgendwie einen schädlichen Input. So würde ich das jetzt mal so ein bisschen
zusammensetzen. Ich meine verstanden zu haben, welche Fragen. Das eine ist, natürlich ist das ein Kontrollverlust. Also warum betone ich das so? Wenn Pädagogen sowas nicht verstehen, alle Menschen übrigens, dann kann ich nicht reingucken, dann ist es unbekannt. Wie würde ich das versuchen zu belegen? Der größte Aufschrei, den ich jemals bei Pädagogen gesehen habe, ich meine, das sind auch alle Lehrer, ist der Moment, wo die Schüler auch die Lehrer bewerten konnten. Also indem das Hierarchieverhältnis umgekehrt wurde, oder nicht mal umgekehrt, sondern egalisiert wurde und plötzlich durften Schüler auch Lehrer bewerten. Super Sache, ne? Also irgendwie schwer was gegen einzubringen. Klar kann das schief gehen und so, aber die Lehrer fanden das ganz furchtbar. Also da passiert natürlich sehr viel mit Kontrolle und Kontrollverlust und so ein Kram, so klassische Felder der Pädagogik. Die Reihenfolge von diesen Dingen, das war jetzt aus dem Bauch geschossen, das weiß ich nicht genau. Mir fällt nur auf, wenn ich das wiedererkenne, das kenne ich doch irgendwie, da kommt schon wieder das Böse um die Ecke und macht die Kinder kaputt. Kinder sind da erstmal sehr robust, ne? Also Menschen im Allgemeinen, Lernfähigkeit ist eine super Sache, Adaption ist eine super Sache. Ein paar Sachen weggelassen, aber Adaption ist großartig. Wenn man sich anschaut, aus welcher Generation nur die Jahreszahl der Untersuchung, das wäre wieder so ein Argument. Ich nehme mal alle Untersuchungen, die technikkritisch sind und gucke mir die Geburtsjahre der Untersuchenden an. Die sind alle so irgendwie 1950, 55 plus minus X, also ein kleiner Betrag. Das ist großartig. Also klar sind die jetzt auch an einer richtigen Position und so weiter, aber es fällt schon auf. Das ist so Fun Fact.
Haben wir weitere Fragen?
Ja.
Weitere Anmerkungen?
Ich hatte irgendwo noch was zu Fake News, weil ich die Befürchtung hatte, dass jemand was dazu hören wollte. Ich wollte da nur einen Seitenkommentar, weil ich die Debatte so ultra dämlich finde. Also jede Debatte dazu. Ich nehme aber die Freiheit, wenn ich die Einladung...
Viel Spaß.
Kurze Anmerkung zu Fake News. Es gibt einen Trick der klassischen Rhetorik, der lautet, man muss Menschen überzeugen. Aufgabe der Rhetorik ist, Menschen zu überzeugen oder zu bewegen. Wie kriegt man das hin? Naja, indem man ihnen irgendwas vermittelt, was wahr ist. Und was ist wahr? Wahr ist das, was die meisten für wahr halten. Also das ist das Erste, was wir dazu jemals niedergeschrieben haben. Das ist großartig. Da steht schon alles drin. Und ich weiß gar nicht, wie ich das höflich ausdrücken soll. Also diese Debatte darüber, dass plötzlich Autoritäten über Wahrheit entscheiden sollen. Es ist doch eine unserer großartigsten kulturellen Errungenschaften, dass wir diesen Wahrheitsbegriff in dieser Form abgeschafft haben. Weil jenseits dieser technischen Anwendung, die ich dargestellt habe, das ist ja, mir macht das ja Spaß. Ich möchte ja verstehen, wie Pädagogik ist. Ich will ja irgendwann mal hinkriegen, so Pädagogik und Technik zu harmonisieren. Aber es ist doch total großartig, dass wir nicht eine Wahrheit haben. Weil Wahrheit hat irgendwie so ein kleines Problem. Wahrheit ist immer eifersüchtig. Also wenn Wahrheit, dann immer nur eine. Wahrheit ist niemals pluralistisch, weil dann wäre es nicht wahr. Ne? Dann müsste ich ja wieder verhandeln, es ist die oder es ist jene, also welche denn jetzt? Und nein, Wahrheit ist immer singulär. Es gibt nur eine Wahrheit, wenn sie eins ist. Und dann erzähle ich das hier und sage, guck mal, das ist die Wahrheit, hast du gesehen? Und jetzt ist mein Gegenüber und sagt, ne. Das ist doof, wenn ich die Wahrheit habe und er sagt, ne. Da habe ich ja nur zwei Optionen. Entweder ist er zu blöd, dann muss ich es nochmal wiederholen. Das mache ich pädagogisch ganz geduldig und erkläre das. Also es ist einfach zu dumm, dann muss es erklärt werden. Jetzt habe ich es aber schon 20 Mal erklärt und der andere sagt immer noch, ne? Und dann zwingt mich doch die Wahrheit zu sagen, okay, jetzt ist er böswillig. Also der will nicht, der hat die Wahrheit gesehen, der will nicht. Also muss ich ihn bekämpfen. Und das ist erstmal das Risiko, so Betriebsunfall-Wahrheit. Also sobald ich mit Wahrheit operiere, komme ich immer in diese Logik rein. Und die ist doof. Also, weil ich nur die zwei Optionen habe zwischen belehren und bekämpfen. In beiden Fällen stelle ich eine Hierarchie her und dann sage ich, ich weiß es besser. Aber das ist ja auch klar, Wahrheit, ich habe ja die Erleuchtung, ich habe es ja gesehen, ist ja wahr. Also, natürlich weiß ich es besser. Also, wo ist das Problem mit Fake News? Ich verstehe es nicht.
Gut. Dann danke, Martin. Einen großen Applaus bitte für unseren Referenten. Applaus